Werbung! Jetzt, wo es draußen kühler und früher dunkel wird, machen wir es uns zu Hause richtig gemütlich. Und das bedeutet vor allem eins: kuscheln, kuscheln, kuscheln. Dabei dürfen Kuscheldecke, Schnuffeltuch und flauschige Kissen natürlich nicht fehlen. Genau die gibt's bei Pfeiler. Aus 100% Ökotex zertifizierter Baumwolle und made in Germany. Das feine Scheniergewebe ist super atmungsaktiv, besonders weich und hautfreundlich. Schnappt ihr jetzt 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Pfeiler und macht's euch so richtig gemütlich. Gib einfach den Code echtemamasherbst20, großes E, großes M, großes H, 20, echtemamasherbst20 bei deiner Bestellung an. Link und Code findest du wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende. Mit meiner heutigen Gästin hatte ich bereits das Vergnügen und durfte sie für meinen früheren Podcast The Mumpany, die Balance zwischen Baby und Business, schon einmal interviewen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, weil ich bereits weiß, dass sie im positivsten Sinne eine Ja-Sagerin ist. Nämlich lebensbejahend und zugleich realistisch. Aline Liebig sitzt mir heute gegenüber und die Story, wie sie selbstständig wurde, ist ein Paradebeispiel dafür, wie sie auch sonst durchs Leben geht. Geht nicht, gibt's nicht. Und das steckt an. Denn es bedeutet ganz und gar nicht, dass es immer alles easy und locker und leicht ist. Was genau in ihrem Leben nach Plan und was so gar nicht nach Plan läuft, wie man sich als Paar nicht verliert und immer wieder einchecken muss, wenn man 4 Kids und Patchwork wuppen möchte und woher sie all die Energie nimmt und ob sie zufrieden oder glücklich ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Aline Liebig. Liebig, ich liebe den Namen schon.
Ja, mein Mann hat den jetzt auch angenommen.
Ist es so?
Ja, er hat noch Safsuf hat er auch noch mit angenommen. Also er hat seinen Nachnamen gelassen, weil er hat ja 2 Kinder, die seinen Nachnamen tragen. Und deswegen war es jetzt schwierig für ihn zu sagen, ich lege den Namen ab, den meine Kinder von mir haben.
Verstehe ich.
Und deswegen ist es Safsuf und Liebig.
Bevor wir einsteigen in euer ganzes Familienkonstrukt, habe ich eine Frage. Mhm. Jetzt mal ehrlich gesagt. Mhm. Was in deinem Alltag zieht und was gibt dir Energie?
Was mir Energie zieht, wenn ich merke, dass ich unpünktlich werde und ich nicht hinterherkomme, dass ich mir einen Tagesplan mache mit Puffern drin und der geht nicht auf und ich muss dann den Plan abbrechen, weil ich zum nächsten übergehen muss. Das zieht mir unheimlich viel Energie. Was mir Energie gibt, sind Menschen, die selber halt sagen, hey, chill mal, komm, wir machen entspannt. Das gibt mir voll Energie, wenn man mit solchen Menschen zusammen ist. Zum Beispiel eins meiner Bonuskinder ist so drauf, das mag ich immer sehr. Wenn ich sie sehe, dann denke ich mir so, der Tag wird gut. So, weil ich weiß, okay, Sonnenscheinchen ist da.
Ja.
Genau, oder überhaupt Menschen, die das Leben positiv sehen. Mir gibt es Energie, wenn ich sehe, wie andere Menschen gut behandeln, weil sie schön kommunizieren miteinander. Es gibt mir auch viel Energie. Mir gibt es Energie, wenn ich mit meinem Mann Zeit mal alleine verbringe und wir machen Sachen, die so out of Alltag sind. Also sowas wie, wir gehen ja mal Wellness machen oder, weiß nicht, du gehst mal ins Escape Game zusammen, machst irgendwie was so out of topic. Oder wir haben zusammen diese Dating-Show gesehen, Blind, wo man sich nicht, gab es bei Netflix so eine Serie, wo sich die Leute nicht sehen, sondern nur Blind Date oder sowas, wie das heißt, ich weiß nicht. Love is Blind.
Yeah.
Genau, dann haben wir so eine richtige Trash-Sendung zusammen geguckt, was wir noch nie gemacht haben. Und wir haben uns richtig ineinander nochmal neu verliebt, was einfach so witzig war, da so mitzuraten. Ja. Wer passt mit wem zusammen? Und hätten wir auch gar nicht gedacht, waren mal selbst von uns überrascht. Aber sowas gibt mir Energie, so Überraschungsmomente, Spaß und Positivität.
Ja. Erklär uns mal ein bisschen dein Familienkonstrukt.
Mhm. Okay, also ich habe meinen Mann vor 11 Jahren kennengelernt. Wir sind seit 10 Jahren zusammen. Er hat damals ein 3- und 4-jähriges Kind mit in die Beziehung reingebracht. Die habe ich dann so circa nach einem halben Jahr kennengelernt. Und dann war mir relativ schnell klar, dass ich auch Kinder mit ihm haben möchte. Und dann haben wir auch schon 1-2 Jahre später gestartet und haben dann unsere erste gemeinsame Tochter bekommen. Und dann ist nochmal ein kleiner Sohn hinterher geflutscht. Und jetzt sind es 4 Kinder, die 4, 8, fast 14 und 15 Jahre alt sind.
Wow.
Ja.
Richtig cool.
Ja.
Wenn dir schon klar war, okay, du hast einen Kinderwunsch und auch mit ihm nach wie vor, ist das ja etwas, was du vorher, bevor es sozusagen ernst wurde, schon angesprochen hast? So nach dem Motto, okay, ich weiß, du hast schon 2, aber ich würde auch gerne nochmal.
Ja, gleich am Anfang unserer Beziehung war das ein Thema. Er hat damals sehr darunter gelitten, dass er nicht mehr seine Kinder jeden Tag gesehen hat. Also er liebt ja seine Kinder. Also er ist einfach ein totaler Papa-Mensch. So, wenn man ihn sieht und mit ihm Zeit verbringt, wenn man sofort Kinder hat. Einfach so ein toller Mensch, was Kinder auch angeht. Und mir war wichtig, ich will auf jeden Fall Kinder haben. Das war mir wichtiger überhaupt als zu heiraten, einen Mann zu haben. Ja. Ich wollte unbedingt immer Kinder haben. Und dann habe ich ihn halt kennengelernt und er hat gesagt, er möchte keine Kinder mehr kriegen. Der Schmerz, den er erlitten hat durch die Trennung seiner Kinder, war für ihn so groß, dass er mit dem Thema abgeschlossen hat. Und gleichzeitig war er aber sehr verliebt in mich, als wir uns kennengelernt haben. Also
das hilft.
Und dann habe ich gesagt, ja, dann ist es sehr sinnvoll, wenn wir unser Kennenlernen an der Stelle abbrechen, weil das ist nicht mein Lebenskonzept. So, ich möchte auf jeden Fall Kinder haben. Und dann hat es ein paar Minuten gedauert und da war das Thema vom Tisch. Hat er gesagt, ja, okay, dann ist das so. Und dann, weil das ist ja klar, ich brauche mich nicht auf eine Beziehung einlassen mit einem Mann, der keine Kinder haben möchte. Ich kenne einige Personen, die das machen und die dann immer noch mal Hoffnung hegen. Und wenn die Verliebtheitsphase dann vorbei ist, dann was bleibt zurück? Eine frustrierte Partnerin, die einfach nicht ihren Wunsch erfüllt bekommt, Kinder zu haben. Und dann vergiftet die Beziehung irgendwann, dann sind 10 Jahre um. Dann denkst du dir, jetzt tickt die biologische Uhr schön und ich habe irgendwie Zeit verschwendet.
Ja. Es hilft natürlich, wenn man sich selber seiner eigenen Meinung schon mal bewusst ist.
Ja.
Ne? Wenn man selber noch nicht so ganz sicher weiß und man sich gerade kennenlernt.
Das ist eine richtig doofe Situation.
Ja, dann will man auch niemanden verschrecken, sag ich mal, oder ein Thema ernster machen, als es vielleicht wäre. Ja. Also es ist dann vertrackt.
Ja.
Und hat es dich irgendwie abgeschreckt, dass er schon 2 dabei hatte?
Ich war ganz schön, ich gehe ja in alle Sachen ziemlich offen rein. Ne? Das ist ja manchmal blöd, wenn man nicht so viel drüber nachdenkt, was das alles so mit sich bringen könnte. Da gibt es ja welche, die da sehr vernünftig sind und auch sehr vorausschauend. Das sind ja so die Planer, die ich immer sehr bewundere. Aber ich gehe immer so rein und denke mir so, mal gucken. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann, ich hatte eher Schiss davor, dass ich die Kinder sehe und mir so denke, oh nee, nicht mein Fall. Weil ich mag halt einfach nicht alle Kinder. Also es gibt halt Kinder, die sehe ich, denke mir, ja, also Kinder hier, das vibet nicht bei uns. Und an dem Tag, wo ich die Kinder das erste Mal gesehen habe, waren wir im Tierpark verabredet und die beiden Kinder schossen so um die Ecke mit dem Papa und ich war so verliebt in die beiden. Ich habe war Liebe auf den ersten Blick richtig. Mir ist richtig das Herz aufgegangen, da war ich auch ganz froh drüber. Aber ich weiß gar nicht, ob ich's eingegangen wäre, wenn ich gewusst hätte, was alles mit sich bringt in dem Moment.
Weil, im Sinne von Patchwork? Und
ja, das ist schon eine super Herausforderung. Mhm. Vor allen Dingen, wenn die Kinder noch klein sind. Du warst ja nicht dabei bei der Beziehung, die vorher war. Ne? Ich kenne die beiden nicht als Paar. Aber die haben beide ganz schön viel Frust und nicht mehr gegenseitig mögen mitgebracht, finde ich, in diese ganze Situation. Und da war es natürlich für mich total schwierig. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich so eine Mediatorrolle habe, die ich schon von Kindheit auf immer schon gut ausgefüllt habe. Ja. Deswegen fällt es mir total leicht. Und ich mag seine Ex auch total. Deswegen ist es ja auch jetzt, ne? Also es ist ja viel Zeit vergangen und es ist nicht leicht, im Patchwork als Neuankömmling mitzumachen. Da musst du echt, das ist ein echter Balanceakt, sich so sehr zurückzunehmen, dass du dich nicht einmischt in deren Konstrukt. Gleichzeitig ist es aber jetzt auch dein Konstrukt, weil du verbringst ja mit dem Menschen Zeit, mit den Kindern auch Zeit. Du hast trotzdem eine Verantwortung, wenn du mit den Kindern Zeit verbringst. Gleichzeitig willst du aber auch nicht zu sehr Mutter sein. Du möchtest mehr Freundin sein, hast aber auch die Verantwortung, willst dich aber auch nicht zu sehr einmischen. Also es ist ein totaler Balanceakt, weil du auch nicht übergriffig sein möchtest und gleichzeitig aber auch was mitgeben möchtest für deren Lebensweg. Und das ist bis heute eine Nummer, der ich mir sehr bewusst bin und wo ich ganz bewusst handle, um Harmonie zu haben, weil ich sehr harmoniebedürftig bin, ja.
Gab es irgendwelche Menschen in deinem Umkreis, die da direkt sagen, oh Gott, Finger weg, lass das lieber, abgeraten haben?
Ja, auf jeden Fall. Waren so manche, wie hat schon Kinder. Ja. Also wie hat schon Kinder, der ist noch so jung. Und dann, oh Gott, das würde ich ja nicht machen, kam dann öfter. Und wir hatten damals nach einem halben Jahr nochmal eine Beziehungspause gehabt, von einem halben Jahr ungefähr. Und da habe ich gedatet und habe dann einen Typen auch gedatet, der auch Kinder hatte. Der hat es mir aber erst beim Date erzählt hat. Und ich dachte, auf gar keinen Fall mache ich sowas nochmal.
Ja.
Und dann sind wir wieder zusammengekommen. Ja.
Und habt ihr euch irgendwie Hilfe geholt, sag ich mal? Also jetzt nicht also oder vielleicht auch das im Sinne von Therapie, aber auch, manchmal gibt es doch so Familiencoaching oder so. Mhm. Also so einfach so, wie stellen wir uns auf? So, wie ist die Kommunikation? Wer sind die Kinder? Wer hat die Kinder wann? Irgendeine Art von Support?
Nee, damals war ich gar nicht so schlau, um das vorzuschlagen. Am Anfang, ich war ja ziemlich blauäugig, bin ich da reingegangen, diese ganze Konstrukt, habe mir viel angeguckt, habe immer so einfach so, wenn Konflikte waren. Ich sage ja immer so ein kleine Beispiele wie, mein Mann ist sehr vergesslich, ja, und er hat halt ganz oft vergessen, die Kindersitze dann bei der Übergabe zu übergeben, ja, ans andere Auto. Und dann gab es halt immer Konflikte und dann habe ich halt zwei Kindersitze bestellt. Ich so, ey, jetzt haben wir hier zwei Kindersitze, also ich würde einfach Ruhe und Harmonie haben. Ja. Und dann bestellst du zwei Kinder. Also so eine Momente.
Ja.
Und ich habe erst, als ich selber Mutter wurde, gemerkt, was da eigentlich kommunikativ los ist. Mhm. Das war mir davor gar nicht bewusst, weil ich gar nicht wusste, wie viel Verantwortung es mit sich bringt, wenn man Kinder zusammen hat. Ja, und von daher habe ich aber danach viele Anstöße gegeben, den beiden. Vor allen Dingen meinem Mann natürlich, für unser Familienleben, weil in erster Linie leben wir ja zusammen, um ein besseres Konstrukt zu haben, weil es ein ziemlich Durcheinander war. Es war nicht so richtig klar, wer hat die Kinder wann, wann ist die Übergabe. Es waren so viele Grauzonen da drin. Mhm. Und es hat beide verunsichert. Und wir brauchen ja nur mal Orientierung im Leben.
Nicht nur die Kinder, ne, sondern auch die Erwachsenen.
Ja, genau. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass es irgendwann geklärt wurde, was ist wann, wie läuft was wann ab. Und es hat so viel mehr Harmonie in die ganzen Beziehungen zwischen uns allen gebracht, dass man auch wirklich mal zusammen am Geburtstagstisch von einem Kind sitzen kann, richtig, richtig harmonisch. Also es hat so vieles verschönert. Es war schon immer zugunsten der Kinder alles okay, aber ich finde, da war noch so viel Potenzial, dass es schöner werden kann, auch zwischen den beiden getrennten Personen. Ich bin ja überhaupt nicht eifersüchtig. Also ich bin generell kein eifersüchtiger Typ bei meinem Mann. Ich würde mir bis heute mehr wünschen, dass sie viel mehr miteinander kommunizieren und sich auch mal treffen. Mhm. Und irgendwie, ich würde mir auch so wünschen, so wöchentliche kleine Sprachnachrichten, wo man sich mal hin und her sagt, hey, wie ist es gerade? Wie läuft es gerade so? Das fände ich total schön, wenn es so wäre. Das würde ich mir für die beiden immer noch wünschen. Ja, weil wir das ja auch bei uns machen. Wir leben zwar zusammen, aber trotzdem, wir brauchen das trotzdem.
Ja, klar.
Und dann denke ich mir so, wie viel kriegt man eigentlich nicht mit von seinen Kindern, wenn man das gar nicht macht und nicht mehr zusammenlebt.
Ja, wie ist denn das Konstrukt jetzt aktuell? Also wie leben die Kinder jeweils?
Die Kinder sind ja jetzt Teenager. Das war bis vor 3 Jahren, war es so, dass sie immer Mittwoch zu Donnerstag bei uns waren.
Ja.
Und dann alle 2 Wochen enden von Freitag bis Montag. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass sie ihre Freunde treffen wollen, die sie viel mit sich, und da fällt auch mal öfter ein Mittwoch aus. So. Das ist jetzt einfach
schmerzhaft vielleicht.
Ja, das tut mir richtig weh.
Ja.
Ja. Und ihm natürlich auch. Aber das ist jetzt dieser Sprung von, ich kümmere mich jetzt um mich, ich werde jetzt erwachsen.
Ja.
Und umso cooler ist es, wenn wir damit freundschaftlich umgehen und offen umgehen und auch nicht, ja, jetzt kommst du schon wieder nicht oder was.
Ja,
also sowas gibt es gar nicht, sondern eher dieses, okay, was hast du vor? Cool, was wollten ihr machen?
Ja.
Dass du immer in Verbindung bleibst, immer im Gespräch bleibst mit den Kindern, das ist ja viel wichtiger. Ne, jetzt auch, ich bin ja bei dir heute in Hamburg im Studio und habe meine Mädels mitgebracht, also mein Kind und mein Bonusmädchen, und wir gehen dann zu Harry Potter ins Theater. Du bleibst viel mehr in Verbindung, wenn du die einfach dann freilässt und sich kennenlernen lässt. Die haben jetzt so viele Sachen im Kopf und wollen ihre Freunde treffen. Ja, das ist jetzt einfach eine spannende Phase für mich, auch so eine Pubertät schon mal zu erleben und zu wissen, wie ist es dann später ungefähr.
Wie war es denn, glaubst du, für deine beiden Bonuskinder, als dann so zwei neue Kinder sozusagen nochmal mit in diese Patchwork-Familie kamen? Haben die das gleich so annehmen können oder gab es da auch eine Art von Konkurrenz? Jetzt müssen wir Papi teilen. Hier gibt es ja unsere Bonusmutter. Das beeinflusst die ganze Dynamik ja schon auch irgendwie nochmal, oder?
Total. Es beeinflusst die Dynamik ständig. Also jedes Mal, wenn die beiden oder einer von den beiden zu uns kommt, hast du ja ein komplett neues Familienkonstrukt. Ne? Also meine Tochter ist ja sonst die Große und dann kommen die anderen, die sind größer. Auf einmal ist sie das mittlere Kind. Also sie hat, finde ich, die schwierigste Findungsphase, weil sie ständig wankt zwischen, ich bin die Große, ich bin auf einmal die Kleine. Jetzt ist sie ja die Kleine, wenn ich mit meiner Bonustochter Großen Also sie hat schon viel Umorientierung, die sie ständig braucht und ständiges Ankommen. Das ist auch wirklich anstrengend für Kinder. Und bei den Großen ist es so, dass die, als meine Tochter geboren wurde, dass die ja damals Kleine, sie war ja da die Kleine, also meine Bonustochter ist ja auch die Kleinere von den Ganzen. Also es gibt ja junge Mädchen, Junge von der Reihenfolge her. dass sie schon so ein bisschen traurig war, dass sie dachte, oh, gibt es noch genug Zeit für mich und so. Es ist auch ein sensibles Alter gewesen, ja, 5 Jahre Abstand. Und sie wurde aber sofort mit integriert und hat sehr stark gemerkt, dass sie einen super wichtigen Familienpart bei meiner Tochter hat. Also sie war auch, als meine Tochter 3, 4 Jahre alt war, viele, die ein Kind haben, was das Alter schon hatte oder hat, wissen, dass es eine sehr starke Autonomiephase ist, wo einfach das Gehirn noch nicht irgendwie checkt, hey, bin ich gerade drüber? Muss ich jetzt hier so rumschreien? Ja. Die Gefühle gehen ja einfach so raus, die sind ja so pur und die können sich noch nicht selbst regulieren. Und es war so heftig bei meiner Tochter, dass ich dachte, die haut die Möbel um, die verletzt sich gleich selber. Und wir müssen immer nur gucken, oh Gott, nicht, dass sie sich wehtut. Und dann ist meine Bonustochter mal hingegangen und hat gesagt, wollen wir hier mal mit der Puppe spielen? So. Ach, süß, und dann, oh ja, komm, wir spielen mit der.
Ganz anderer Zugang dann.
Die beiden sind so magisch miteinander. Und da hat sie auch relativ schnell gemerkt, das ist mein Kleini. Und ich hatte ja auch bei der Einschulung, wie ich gesehen habe, wie meine Tochter eingeschult wurde und meine Bonustochter neben mir saß und unter Tränen. Also die haben so eine Verbindung zueinander, die so stark ist, dass es ziemlich schnell wieder weg war, dieses Gefühl von, was ist jetzt hier eigentlich mit mir und so, weil meine Bonustochter sowieso einen super wichtigen Partner für mich hat. Ja. Wenn ich nur daran denke, dass irgendwas zustoßen könnte, oh mein Gott, das wäre es. Ja, ja. Ich liebe sie so sehr. Ja,
das wohnen die in der Nähe von euch?
Wir haben mal näher gewohnt, wir haben mal 20 Minuten voneinander weggewohnt. Also wer Berlin kennt, weiß, Berlin ist einfach riesig.
Ja, 20 Minuten ist ja gar nichts.
Ist riesig. Ja, und jetzt sind es auch 20 Minuten, allerdings nur, wenn du am Wochenende fährst. Und in der Schulzeit fährst du halt auch mal 45 Minuten. Das ist ein absoluter Downer für uns alle, dass es doch so eine dolle Zeit ist. Und schreckt die Kinder auch manchmal ab, mit der Bahn zu kommen, weil es mit der Bahn dann auch mal eine Stunde dauert. Das ist super traurig. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Und die Kinder sind jetzt Teenager. Wir sind erst vor 2 Jahren umgezogen. Es ist auch in Ordnung. Also als sie ihre Kindphase hatten, waren wir noch viel näher.
Ja. Ich habe dich ja kennengelernt eigentlich in einem Zusammenhang, wo es viel um Vereinbarkeit ging. Ne? Mhm. Du bist ja Gründerin, Seriengründerin, sagt man ja so schön.
Ja, sehr gut, ja.
Und was bei dir ganz schnell so überschwappte, ist dieses Gefühl von, schaffe ich nicht, gibt's nicht.
Ja.
Geht nicht, gibt's nicht.
Ja.
Und das ist etwas, was ich jetzt im Kontext, also nicht nur in dem beruflichen Kontext, sondern auch so in dem Kontext als Mutter ganz großartig finde, wenn man es schafft, das so zu verinnerlichen und seinen Kindern so vorzuleben, nicht indem man ihnen das so aufdoktriniert, sondern einfach so vorlebt, so ganz selbstverständlich.
Ja.
Und ich glaube, dass das in eurem Fall wahrscheinlich auch schon so ist, weil es einfach, du siehst nicht erstmal das Problem, sondern du siehst erstmal nur Chancen und Möglichkeiten.
Ja.
Und da frage ich mich, wie das, ob das sich schon so zeigt in deinen Kindern, deinem Bonuskind.
Ja, und ich finde es gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Also, wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal weg vom Business gehen, ne, und ich habe mir das alles antrainiert, dass ich so drauf bin, weil ich gemerkt habe, wenn ich das so mache, komme ich sehr schnell ans Ziel.
Ja.
Und das ist aber in der Erziehung mit Kindern halt eigentlich nicht so cool. Und
schlagen sie dich mit den eigenen Waffen?
Nee, es ist eher so, dass ich viel zu wenig Raum dann für Verbindung lasse in dem Moment. Also ich muss ja, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, meine Tochter ist traurig.
Ja.
Ja? Und sehr war was anderes. Meine Tochter will nicht mitmachen, so zum Beispiel Zähne putzen abends. Ja, oh, ich bin zu müde, ich will keine Zähne putzen. Dann sag ich, also mein früheres Ich, bevor ich ein Coaching hatte und weiß, dass es nicht okay ist, habe ich gesagt, du, die Diskussion dauert länger, als wenn wir jetzt einfach die Zähne putzen. Mhm. So.
Wir wären schon längst fertig.
Wir wären schon längst fertig. So, ja, und ja. Jetzt ist es nur so, können wir kurz das Reden einstellen, während ich putze, weil ich komme gerade nicht an den Backenzahn. Aber weil sie dann auch ganz viel zu erzählen hat in so einen Phasen. Aber jetzt würde ich sagen, warum willst du denn keine Zähne putzen? So. Mhm. Also viel mehr Zeit für den Prozess nehmen. Auch gar nicht zu viel sich zu erklären und sowas. Aber ich finde, dadurch, dass ich so drauf bin, gebe ich den Kindern ich bin mitten in einer Coaching-Situation. Ne? Ich weiß halt, dass ich beruflich damit total gut klarkomme. Und dass es reicht, dass meine Kinder mir dabei zusehen, weil sie werden sich davon was mitnehmen. Aber in der Kommunikation mit den Kindern finde ich sowas schwierig, wenn du das dann weiterträgst. Und wenn du so eine Persönlichkeit bist, wie ich es bin, dann bist du so programmiert? Mhm. Und dann fände ich es ein Wunder, wenn so ein Mensch halt auch krass analytisch wäre. Weil das brauchst du ja, wenn du dich mit Kindern unterhältst, musst du ja im Moment bleiben, sagen, hä, warum, was ist denn gerade los? So, und das fehlte mir auch.
Ja, interessant. Das habe ich auch gar nicht gesehen.
Ja, aber das ist halt der Nachteil daran, wenn du Kinder hast, wenn du so drauf bist.
Ja, ich dachte halt eher so in Richtung, ich kann alles schaffen, was ich will.
Ja, das haben die auf jeden Fall. Das haben die auf jeden Fall. Meine Tochter sagt jetzt aber auch schon Sachen wie, Mama, aber wenn wir jetzt nicht die, dann wären wir jetzt schon fertig. Er sagt halt auch schon so eine Sätze. Ne? Sie übernimmt halt alles. Oder ich hab einmal gesagt, oh, Liara, kannst du das mal holen? Ey, weil sonst muss, also meine Tochter heißt Liara, kannst du das mal holen? Ich bin so froh, jetzt aufzustehen. Jetzt sagt sie das jedes Mal. Und ich so, oh nein, warum habe ich diesen Satz gesagt? Den alle immer denken, aber niemand spricht ihn aus. Büchse der Pandora aufgemacht, ja. Aber das natürlich, das ist total. Und mein Bonussohn, der ist ja jetzt schon 15 Jahre alt, 15,5 schon. Und ich habe das Gefühl, dass er so viel von mir aufgesaugt hat. Ich bin so stolz auf ihn. Der ist so ein richtiger Macher, finde ich. Richtiger Tech.
Ja.
So, und ich glaube, dass er ganz schön viel bei mir guckt, wie ich es mache. Und sein Papa ist ja auch ein Unternehmer. Und dass er da einfach das total mitkriegt, wie das läuft. Und ich glaube, dass er irgendwie total durch die Decke gehen wird, wenn er groß ist, weil die Art, wie er denkt und wie er Sachen macht, ist so cool. Aber ganz ruhig für sich.
Schön.
So.
Gute Eigenschaften.
Voll.
An welchen Unternehmen werkelt ihr so rum derzeit?
An welchen Unternehmen? In meinem Business? Mhm. Ich habe ja eine Wertschätzungsplattform gebaut und da suche ich gerade eine Geschäftsführung, weil ich merke, dass Clap wie Klatschen, Applaus. Die Firma, die hatte jetzt 3 Jahre Produktionsphase, sage ich mal. 3 Jahre, wo du wirklich viel Geld investieren musst, alles bootstrapped, wo du viel Zeit und Geld investieren musst, wo ich mir kaum was auszahle als Gründerin. Ich hatte auch einen Co-Gründer, der ist weg, den habe ich ausgezahlt. Jetzt ist es 100% meine Firma. Ich merke aber, Clap ist eine Firma, da musst du wirklich 40 Stunden Minimum einbringen, damit die richtig durch die Decke geht. Und das kann ich nicht leisten, weil ich habe nur einmal im Leben Kinder, die so klein sind. Ich will das voll und ganz genießen. Und ich hole meine Kinder 14, 14:30 ab. Ich weiß, es ist ein Privileg, dass ich das machen kann. Aber ich habe einfach jetzt schon so FOMO, wenn ich so viel nicht mitbekomme. Und da ich mir immer Kinder so gewünscht habe, ist es für mich auch so eine Herzensangelegenheit, dass ich möglichst viel versuche, mit denen Zeit zu verbringen.
Ja, verstehe.
Und jetzt ist es gerade so, ich mache das, ich hole die ab 14, 14:30, aber ich habe trotzdem einen Mental Load, der ist unglaublich hoch noch. Und das möchte ich gar nicht mehr haben. Und ich habe ja Clap halt gegründet, möchte dafür eine Geschäftsführung, dass ich die Orga dort abgeben kann, dass ich da halt strategisch dabei bin, aber keine Brände mehr löschen muss. Mhm. Und dann meine Eventagentur, die habe ich vor 12 Jahren aufgebaut. Und das ist so ein bisschen so eine Cash-Cow, kann man sagen. Ich mache nicht viel dafür. Es ist eher so, dass Leute, die mich kennen, mit mir arbeiten wollen und die machen dann halt Events mit mir oder irgendwelche Promotion-Konzepte setzen die mit mir um. Es ist eher so über Vitamin B gewachsen und die Sachen, die reinkommen, die setze ich entweder um, wenn sie relativ schnell gehen, oder ich mache ein Outsourcing an meine Projektmanager, die das dann machen, damit ich ganz wenig operativ arbeite. Ich gucke halt, dass ich ganz wenig operativ arbeite. Dann habe ich ja die Online-Eventbox gegründet, da haben wir uns ja damals gesprochen. Genau. Das war ja ein Startup, was ich in 3 Tagen hochschwanger in der Pandemie aufgebaut habe, was ein Millionen-Startup wurde, was ein unglaublich geiles Abenteuer war damals. Und die Firma gehört jetzt mit zu Clap, weil das geht ja da auch um Wertschätzung. Also habe ich die zack rübergezogen zu der Firma. Dann habe ich noch eine Investitionsfirma mit meinem Steuerberater zusammen. und wenn wir irgendwo ein Unternehmen sehen, wo wir sagen, da das lohnt sich zu investieren, dann machen wir das. Mal fallen wir auf die Nase, mal nicht. Also das ist einfach wie in Aktien zu investieren, finde ich. Es ist eigentlich ein bisschen Spielgeld, sollte man machen, aber sonst finde ich ETFs einfach cooler als in Startups zu investieren, weil du, ja, genau. Und dann baue ich meine eigene Marke auf gerade, dass ich halt mehr auf der Bühne stehe, anderen Menschen auch Mut mache, den beibringen, dass Mut ein Muskel ist, den man trainieren kann und wie man ihn trainieren kann. Das ist so mein Thema. Vereinbarkeit ist mein Thema. Und ich bin ja auch selber in einem Prozess, weil ich ja selber auch Coachings nehme. Ich war von der Supernanny, die kennen vielleicht manche noch, die früher die stille Treppe hatte. Bei ihr bin ich und die mir noch mehr beibringt, Kinder zu verstehen, weil es so toll ist, wieder Kind zu sein. Und dann kriegt man dadurch viel besser hin.
Ja. Also ich bin jetzt ja schon ein bisschen länger an dir dran, sag ich mal, und bin deinen Themen. Deswegen weiß ich und verstehe ich, wie du das alles unter deinen Hut bekommst. Wenn man das von außen hört, dann denkt man, das kann Wie macht man das? Das kann nicht sein.
Ich habe schon zu dir gesagt, ich glaube, ich kriege einen Fettbauch von Stress, ey.
Ja, aber allein, wenn du sagst, was ja voll cool ist, dass du dabei noch, also nicht dieses Hustler, ja. Sag ich mal, Image nach außen ja. vertreibst, sondern sagst, ja. ich hole meine Kinder, die sind noch einmal klein und ich hole die um 14, 14.30 ab.
Ja.
Dann, und dann hast du gerade irgendwie, weiß ich nicht, 4 oder 5 Themen oder Unternehmen aufgezählt. Mhm. Und also wie sieht ein Tagesablauf bei dir aus? Klar, du kannst jetzt irgendwie auch, wenn du jetzt sagst, wenn jetzt attraktive oder lukrative Eventaufträge kommen, dann kannst du es auch outsourcen und beziehungsweise delegieren an dein Team. Aber wie sieht es tatsächlich so ab morgens aus und wie groß ist das Team? Und wie rechnet sich das? Also das eine ist nicht so, sag ich mal...
Das Schlimmste ist die Personenmarke, die ist am teuersten.
Ja.
Das kann sich gar keiner vorstellen, aber es ist wirklich das, was am meisten kostet, weil du echt viel investieren musst in die Marke, ne? Also von Buchschreiben, also auch Zeitinvest, ne? Buchschreiben, Podcasts aufnehmen.
Ja, das wird sich wahrscheinlich später erst irgendwann aus.
Wann denn?
Ja. Wenn du so einen Auftritt für 100.000 Euro machen kannst.
Wir machen den Back. Ja. Also wie sieht so ein Alltag aus? Ich habe jetzt einen Monat lang die 5-Uhr-Challenge gemacht. Wer sie nicht kennt, ich erkläre es mal kurz. Man steht um 5 Uhr schon morgens auf, kann dann halt ein Miracle Morning machen. Das ist so ein Buch, das Buch heißt so. Da macht man alle 10 Minuten was anderes. Mal Bewegung, mal was lernen, mal was lesen. Und ich habe mich für den 5 AM Club entschieden. Da machst du halt dreimal 20 Minuten etwas. 20 Minuten Bewegung, Yoga mache ich da. 20 Minuten Meditation und 20 Minuten lang was lernen. Ich mache mir ein Blinkist an, vielleicht kennen manche Blinkist, das ist einfach eine App, wo man Bücher, die 300 Seiten haben, als Hörbuch oder lesen kann innerhalb von 15, 20 Minuten. Und da mache ich mich im Bad fertig, duschen, schmink mich und hör mir das an. Und das klappt mal gut, mal nicht so gut. Das kommt drauf an, ich kriege nämlich leichter ins Bett, gehe Panik, weil ich dann denke, oh nein, es ist schon 23 Uhr und du schläfst noch nicht. Und wenn... Das Wichtigste ist ja Schlaf. Wenn du keinen Schlaf hast, funktionierst du nicht. Du wirst schneller alt, deine Zellteilung klappt nicht mehr. Alles ist kacke ohne Schlaf. Das heißt, wenn ich nach 22.30 Uhr einschlafe, dann sage ich, okay, ich muss es skippen. Dann kann ich nicht um 5 Uhr aufstehen. Und es fehlt mir noch tatsächlich. Also das Experiment ist jetzt vorbei, aber ich behalte das mir trotzdem bei, so gut es geht. Also ich versuche wirklich dann ins Bett zu gehen und sagen, nein, Schlaf ist wichtig und ich brauche die Stunde morgens für mich, weil ich tatsächlich gemerkt habe, hätte ich gar nicht gedacht, ich dachte, wer ist denn so blöd und steht um 5 Uhr auf? Und genau deswegen habe ich das Experiment gedacht, weil ich mir dachte, wie kannst du mit so einem Vorwürfen reingehen? Du machst es jetzt mal und dann kannst du dir wirklich eine Meinung bilden. Und es ist der Hammer. Du hast den ganzen Tag über das Gefühl, du atmest, du spürst dich, du hast überall, bist du im Hier und Jetzt, du bist viel bewusster am Tag. Machst du das auch? Machst du auch so eine?
Nee, also ich schlafe gut und lange.
Ja.
Und viel, wenn ich kann.
Ja.
Ich brauche Schlaf.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt sagst, ab 23.30 Uhr kannst du schon nicht mehr machen.
22.30 Uhr. Also wenn wenn es unter 7 Stunden
flutscht. Ich wollte fragen, wie lange du brauchst, wie viele Stunden du brauchst. Ja, eigentlich sind mir 7 zu wenig.
Ja.
Eigentlich also ich kann es jetzt nicht ganz
Ich kann auch neun schlafen.
Ich könnte jetzt mal einen Monat lang es durchziehen und gucken, ob man sich auch anders dran gewöhnt und dann sozusagen auf anderer Ebene die Energie rauszieht.
Mhm.
Aber ich würde am liebsten 9 schlafen.
Ja, ich auch.
Dann ginge es mir sehr gut.
Ja. 9 finde ich auch toll.
Ich muss schon irgendwie in die Richtung kommen. Also 7,5 ist eigentlich zu wenig. Fühle ich mich nicht ganz gut morgens.
Ja, mit 7 bin ich so, okay, ich bin da. Und wenn ich mal 9 Stunden schlafe, dann denke ich mir so, ey, das ist ja richtig gut. Dann müsste ich aber den 5-Uhr-Club skippen. Und das ist aber auch eine richtig tolle Erfahrung, dass du morgens eine Stunde nur für dich hast.
Ja, das glaube ich dir sofort.
Das ist so cool. Und es geht aber nur, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, weil um 6 Uhr steht der Kleine neben mir und sagt, Mama, wo warst du?
Ja.
Weil ich nicht im Bett liege.
Also wir wachen morgens sehr häufig zu viert im Bett auf.
Ja.
Wir haben auch 2 völlig unterschiedliche Kinder und das eine ist so wie ich, das schläft, ist völlig egal, das schläft einfach noch lange, 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 muss geweckt werden.
Ja.
Und das andere merkt sofort, wenn einer von den 4 nicht mehr im Bett ist und steht auf und fragt und sucht und geht auf die Suche. Ja, das heißt manchmal, das ist also total schön auch, will immer bei uns sein. Aber manchmal ist es sozusagen schwer, vor die Welle zu kommen, weil man dann das andere Kind halt so mit wach zieht.
Ja, das ist doof.
Dann muss ich da raus. Gibt so eine Technik, wo man so mit Kissen so eine Attrappe bauen
kann? Ich weiß, kenne ich. Ja, das auch schon gemacht. Ja, aber also das wenn es zeitlich drin ist, mache ich das auf jeden Fall, weil ich gemerkt, das ist total toll. Ja. Ich merke aber auch, du hast dann tagsüber einen Downer und musst eigentlich nicht mal eine 20 Minuten, musst einen Powernap machen. Ja. Und das ist auch, könnte auch schon wieder stressig sein, dass du sagst, jetzt müde, jetzt hinlegen. Ich habe aber gleich einen Termin. Mhm. Ich hatte einmal eine Podcast-Aufnahme, war ich richtig gemerkt, so, oh krass, ich würde jetzt voll gerne schlafen. Mhm. Und ich habe ich war ja Host und hatte meinen Gast da und dachte mir so, ey, du musst jetzt wach bleiben. Und da habe ich richtig gemerkt, dass ich mehr schlafen muss, dass ich wirklich mindestens 7 Stunden, weil da hatte ich nur 6. Und da muss ich mich zwischendurch hinlegen. So, aber dann geht der Tag weiter, also um 6 Uhr 30 in dem Dreh geht's los. Wir gehen jetzt mal von einem Schultag aus, oder?
Ja.
Okay. Genau, dann machen wir die Kinder zusammen fertig, haben einen Treffpunkt 6.45 Uhr am Tisch, dass wir alle zusammen essen. Machen dann einen Tischbruch und dann essen wir zusammen. Und danach bringt mein Mann die Kinder in die Kita und in den Hort. Es sei denn, wir haben alle 4 Kinder, dann teilen wir uns auf, weil das sind ja 4 unterschiedliche Locations morgens. Ne, die sind sehr, sehr, sehr groß dann verteilt. Das geht nicht alleine, das ist Mission Impossible. Und dann fahre ich ins Büro. Oder ich bin im Homeoffice, oder ich fahre ins Podcaststudio, oder ich fahre zum Termin. Also dann startet halt der Tag mit einem Business Happening. Und dann, dann gucke ich in meinem Kalender und da steht halt zum Beispiel drin 10 bis 11 Uhr Administration. Administration kann sein buchhalterische Aufgaben. Administration kann sein, ich öffne meine Briefe.
Jeden Tag oder ist es
ein fester Tag? Nee, das mache ich freitags immer.
Okay.
Mhm. Das mache ich immer Freitag. Und ja, genau. Also du hast immer feste Aufgaben. Ich gucke zum Beispiel immer, dass ich Sachen, die regelmäßig sind, auf einen Tag lege. Wie zum Beispiel meine Podcast-Aufnahmen versuche ich immer auf den Donnerstag zu machen. Ich habe ja auch immer meinen eigenen Tag nur für mich. Da kommen wir dann danach zu. Aber erstmal der Grundtenor ist, ich arbeite halt meine Sachen ab. Alle Sachen, die ich abgeben kann, gebe ich ab. So, ich habe jetzt für Buchhaltung zum Beispiel noch niemanden, wo ich es abgeben kann, aber das ist zum Teil schon so automatisiert für alle Firmen, dass es relativ schnell geht. Schnell geht heißt für mich, ich ziehe die Rechnung in den Posteingang und es zieht sich automatisch in Datev hoch. Das ist schon mal, viel Automatisierung dahinter. Und Rechnungseingänge sind ja dann damit erledigt und Rechnungsausgänge auch immer so gestalten, dass es sofort bezahlt ist, dass man nicht noch daher noch, oh, ich muss noch Rechnung überweisen. Dass du auch nur dieses Dokument in einen Posteingang ziehst und das sich selber hochlädt in Dativ. Und von da an übernimmt ja dann die Steuerkanzlei. Das ist zum Beispiel der buchhalterische Part, was ich dann mache.
Den gönnst du dir, du hast delegiert, du gibst ab. Mhm. Bin ich immer ein Fan von, glaube ich auch total dran. Muss man sich trotzdem auch leisten können. Und wenn man anfängt mit all diesen Unternehmungen und Gründungen, kann man das oft nicht und spart dann an dieser Stelle.
Oh doch, an dieser Stelle habe ich eine Empfehlung an alle, die sich selbstständig machen wollen. Bitte. Googelt mal Mika, M-I-K-A, also wer eine UG hat und eine GmbH, das ist ein KI-Agent für Buchhaltung und das kostet unter 100 Euro im Monat, inklusive Jahresabschluss, gerade wenn man es sich leisten kann, weil du musst ja einen Jahresabschluss machen, Jahresabschluss ist übelst teuer, der kostet ja mindestens 1.000 Euro. Wenn du zum Beispiel November gründest, dann musst du ja trotzdem Jahresabschluss machen, obwohl nichts weiter passiert ist, außer die Gründung. Und ich habe mit der Gründerin meinen Podcast gemacht bei mir. Ich will jetzt nicht Werbung machen, aber einfach anfangen, die Steuern in den Griff zu bekommen. Und da reden wir darüber, wie cool das ist, weil ich habe mir das in der Demo auch mal angeschaut. Tatsächlich ist das alles super selbsterklärend und dann läuft auch alles so, wie ich es gerade erklärt habe. Und dir wird gleich gezeigt, welche Rechnungen sind noch offen, welche Zahlungen sind noch offen. Du siehst das alles total einfach. Und hast so einen KI-Agent, wo du dann so mit chatten kannst und der natürlich dir immer tolle Antworten gibt, auch wenn du sagst, oh, ich habe jetzt hier eine Reise gemacht mit meinem Kind, aber eigentlich war es eine Geschäftsreise. Wie muss ich das jetzt machen? Und er erklärt dir einfach alles so, dass du es verstehst und nicht, du gehst in einen Steuerberatertermin rein und gehst da raus und denkst dir, und jetzt habe ich wieder nichts verstanden und fühle mich auch noch dumm dazu. Ja. Ne? Also das ist cool und dazu gibt es ja, da empfehlen wir auch noch andere Anbieter, ne, für Leute, die halt angestellt sind, aber auch selbstständig, für Leute, die nur angestellt sind und den Abschluss machen wollen. Da gibt es ja so viele coole KI-Tools jetzt.
Ja, voll geil.
Ganz toll.
Also, aber es gibt ja auch Sachen, sagen wir mal, es kommt ein Eventauftrag.
Genau, ich komme in den Eventauftrag, dann gebe ich zu meiner Konzeptionerin. Glücklicherweise ist meine Schwester die beste Konzeptionerin der Welt. Ja. Also jeden Pitch, den diese macht, den kriegt sie auch.
Ja.
Das ist wirklich ganz irre. Ja, die hat ja in großen Agenturen gearbeitet und da sind die Vorstände aufgestanden und haben Applaus gemacht, wenn, wow, wenn sie ein Konzept abgegeben hat. Das ist wirklich Wahnsinn, wahnsinnig kreativer Mensch. Dann stellt mir meine Schwester auch eine Rechnung, dann, ja, muss sie mir ein Konzept machen. Ist das Konzept bewilligt, dann gehe ich halt in den Termin rein, um das Konzept mit vorzustellen, mit meiner Konzeptionerin zusammen, die zufällig den gleichen Nachnamen hat. Und dann danach gebe ich das meinem Projektmanager und der ist dann der Kundenbetreuer mit der Projektmanagerin, mit dem Projektmanagement zusammen. Es sind zwei Personen meistens und die machen dann das ganze Ding. Und dann komme ich zum Event und quatsch mit dem Kunden, ne?
Aber okay,
ich bin nur mit drin, wenn irgendwelche, ich weiß nicht, was ich machen soll, Fragen sind.
Okay, das heißt, du bist Aushängeschild, du bist das Gesicht, du holst auch die Aufträge ran mit, mhm, deiner Art, die man, also, ja, ich spüre sie jetzt schon wieder, wenn du mir gegenüber sitzt. Und dann lässt du halt von deinem Team ausführen.
Ja.
Ist das Team fest angestellt oder sind das Freelancer?
Das sind Freelancer. Mhm.
Das heißt, keinen Auftrag, keine Kosten.
Ach, schön, ne? Mhm. Und ich wollte keine Eventagentur machen. Ich wollte einfach selbstständig sein. Ich habe damals als Angestellte gearbeitet, war total traurig Sonntag schon, wenn ich montags arbeiten musste. Nicht, weil der Job so langweilig war, weil ich meins machen wollte. Ich wollte kein 9-to-5 haben. Mhm. Und war dann in einer Tiefenanalyse drin gewesen, habe viel aufgearbeitet und habe festgestellt, mein Ding ist Selbstständigkeit. Und da mein Netzwerk so groß war in Richtung Event-Business, weil ich war selber Tänzerin, habe an der Bar gearbeitet, war für mich naheliegend, ich mache das jetzt mit Events zusammen. Und deswegen ist es das geworden. Und jetzt ist es halt so, deswegen will ich auch jetzt nicht selber Events organisieren, das wäre ein Chaos. Ich beherrsche das Chaos, aber ich bewundere Projektmanager, die ihre Arbeit gut machen. Ich kann mich da reinlegen. Ich bewundere Leute, die Struktur können, Struktur vorleben. Oh, ganz großes Herzpochen von meiner Seite. Und deswegen gebe ich das an so eine Leute aus. Das würde mir total viel Energie ziehen. Das hatten wir am Anfang Frage.
Genau.
Das wäre ganz schlimm für mich, und ich habe es am Anfang auch alles selber gemacht. Aber als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, habe ich gesagt, ey, du willst ja die Zeit mit deinem Kind genießen, aber du kannst ja deine Eventagentur jetzt nicht schließen. Und damals hatte ich diese Eventagentur, als ich das erste Mal schwanger war. Und dann war klar, ich muss die Kosten so drastisch reduzieren und muss die Kunden so sehr erziehen in eine andere Kostenrichtung. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann alle Angestellten von mir geworfen. Ich habe mein Büro gekündigt, bin mit meinem Mann zusammengezogen in eine Wohnung, wo ich ein Zimmer als Büro hatte. Und habe von dort aus gearbeitet und habe meinen Kunden gesagt, die Sachen, meine Promotoren und alles kostet jetzt alles mehr Geld, damit ich meinen Promotoren, also den ganzen Personal mehr Geld geben konnte, damit die nicht mehr sagen, ich komme nicht, ich habe Magen-Darm. Also du musst dann, also ich habe alles so gestaltet.
Du brauchst gute Leute und die brauchen halt auch das entsprechende Geld.
Die brauchen
Geld.
Gutes Geld. Und deswegen habe ich das Geschäft nur noch so gemacht, dass ich gute Leute habe. Deswegen gehe ich mit meiner Eventagentur jetzt nicht mehr in einen Pitch rein, weil ich weiß, ich werde den immer verlieren, weil meine Preise sind immer höher als die von anderen Agenturen. Das heißt, zu mir kommen nur Leute, die unbedingt mit mir arbeiten wollen. Die zahlen es auch. Und ich habe super verlässige Dienstleister. Das heißt, nach hinten raus, alle sind glücklich. Die Dienstleister, der Kunde ist super happy. Und ich auch, weil ich keinen Stress hatte.
Ja.
Und so habe ich das dann so mir entwickelt und habe dann perfektioniert, wie es ist, Arbeit abzugeben. Das habe ich durch meine Tochter gelernt, ja.
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 Und das heißt, wenn du sagst, das ist the Cash Cow, dann ist das sozusagen auch die Säule, die dich trägt.
Ja.
Und deswegen hast du
die
auch
Säule,
auch
die alle anderen Firmen trägt.
Genau. Darauf wollte ich hinaus.
Ja. Also du quasi, die Eventagentur gab es, dann kam ja die Pandemie, dann kam Corona, erste Pandemiewelle. Ich so, ich gründe die Online-Eventbox. Natürlich mit dem Geld, was bei Mias Diaz in der Eventagentur drin war. Ja. Und dann habe ich die daraus gegründet und habe dann, das lief ja super ab wie eine Rakete, und dann das Geld wieder genommen, um halt Clap zu finanzieren, weil Clap ist eine Wertschätzungsplattform, eine Plattform zu bauen, wer das schon mal probiert hat, unglaublich teuer, unglaublich zeitintensiv, also das hat wirklich sehr viel Geld gefressen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich will aber mit meiner eigenen Marke gerne raus, ich möchte gerne auf die Bühne, ich möchte gerne andere Menschen motivieren, auch sich selbst zu verwirklichen, egal in welche Richtung, die Mut zu haben, sich selbst zu verwirklichen. Ah, okay, dafür musst du die und die Sachen machen. Ah, du brauchst ein Markenkonzept. Ah, du brauchst ein eigenes Buch. Ah, du brauchst auch einen Podcast. Oh, das kostet ja alles Geld. Und dann wieder zu Mias Diaz gegangen und gesagt, kannst du mir bitte Geld geben? Hat die Geschäftsführerin von Mias Diaz gesagt, ja, okay, ich hätte das Geld.
Mit dir selbst verhandelt.
Ja,
aber du könntest ja auf sowas wie Clap verzichten, oder nicht?
Oh, das ist ja... Na, ich finde, das mache ich ein Stück weit, weil ich jetzt eine Geschäftsführung suche für Clap. Ich finde, das ist schon Verzicht. Das ist für mich schon ein, ich gebe das jetzt jemand anderen, auch wenn es noch meine Firma ist. Ich werde trotzdem auch Anteile mit rausgeben, weil ich einfach finde, ein Geschäftsführer, der sich voll und ganz dieser Firma widmet, der soll auch richtig das Gefühl haben, dass es seins ist. Aber es ist tatsächlich ein etwas abgeben für mich, auf jeden Fall. Weil ich, aber zum einen weil ich mich mehr um die Marke und die Bühnenpräsenz kümmern möchte, weil mir es echt Spaß macht und ich wirklich schon mit Anfang 20 so viel geackert habe und wenig Zeit hatte für mich, für Hobbys, für wer bin ich, was macht mich aus. Ich habe so viel geackert, ich wusste gar nicht mal, was ich für Hobbys habe. Keine Ahnung. Wenn ich im Urlaub war, hatte ich richtig Panik, und was mache ich jetzt hier? So, also es war, und das halt schon mit so jungen Jahren, dass ich mir denke, das geht jetzt nicht so weiter. Das machst du jetzt einfach so und Zeit mit der Familie. Und das geht's nur, wenn ich Clap abgebe. Weil Clap ist eine Firma, wo ich merke, da kommt immer mehr rein. Das braucht immer mehr Aufmerksamkeit. Jetzt muss Marketing richtig anfangen. Und diese Firma hat jemand verdient, der Zeit dafür hat. Deswegen suche ich jemanden, der sich da richtig reinknien will und richtig noch was rausholen will. Jemand, der sich auch selbst verwirklichen möchte. Ja.
Wenn du das so einteilen würdest, wie viel Prozent geht dann auf welche, auf welches Aufgabengebiet?
Gerade? Pro Tag? Also für meine Personenmarke würde ich sagen, im Durchschnitt 2 Stunden pro Tag. Für Clap sind es im Durchschnitt 3 bis 4 Stunden pro Tag. Mhm. Für Mias Dias sind es 30 Minuten pro Tag.
Oh, geil. Also, Entschuldigung, aber, also geil sagt man nicht.
Ja.
Aber dass Mias Dias wirklich so aufgebaut ist, dass das so...
Ja.
Okay, dann sind wir schon bei 14 Uhr und dann holst du deine Kinder ab
14.30 Uhr, genau, 14 Uhr, 14.30 Uhr, wenn ich ganz doll hasel, 15 Uhr, das passiert auch mal. Ich habe jetzt aber gehört von der Kita, dass mein Sohn nur bis 14 Uhr bleiben darf. Jetzt sind wir seit über 2 Jahren da und keiner hat gemerkt, dass er eigentlich spätestens nur 14 Uhr. Ich weiß auch nicht, was da irgendwie beim Kita-Gutschein nicht geklappt hat. Da müssen wir jetzt nochmal ran. Aber eigentlich war der jetzt immer zu lange da, wenn er bis 14.30 Uhr da war. Genau, und donnerstags mache ich nur meins. Donnerstag gehe ich so lange weg, wie ich möchte. Dann gehe ich abends zum Reggaeton oder ich treffe mich mit Freunden. Ich arbeite richtig lang, es macht mir dann auch mal Spaß. Ich arbeite ja gerne, das macht mir ja total Spaß. Es ist ja so geil, wenn du was machst und es funktioniert dann.
Ja, ja, klar.
Das ist so toll. Ja. Das ist wie wenn jemand ein Haus baut und es ist fertig. Das liebt ja mein Mann so, wenn er eine Außenfassade macht und dann sagt, guck mal Schatz, das habe ich gemacht. So.
Ja.
Also mit seinen Leuten auch, aber das ist so, weißt du, was mit der Hand zu machen.
Ja.
Es kommen jetzt auch Leute zu mir, also Clap ist, da packst du ja Boxen zum Thema Wertschätzung. Ne? Da sind dann zum Beispiel... Bei echte Mamas fangen neue Mitarbeitende an. Ich hoffe, jemand hört das von euch, die Geschäftsführung. Und neue Mitarbeitende kommt und dann macht man eine schöne Onboarding-Box. Sowas macht der Clap. Ne? Mhm. Für Konzerne machen wir Onboarding-Boxen, Geburtstage und aber auch schon für kleine Firmen. Du kannst ab einer Box schon starten. Und da musst du ja mit der Hand packen. Und wir machen das alles wirklich bei uns. Also wir sourcen das nicht aus oder sowas. Und ich kriege von anderen... wirklich auch schon von Geschäftsführern, die Frage, ob sie nebenbei bei mir was packen können, weil sie etwas mit der Hand machen wollen.
Verrückt.
Ja, weil das ist ja tatsächlich wirklich...
Das macht glücklich.
Das macht glücklich,
ja. Und es erdet auch.
Ja.
Ja.
Ja, habe ich auch wieder das Glück, super kompetente Leute da stehen zu haben.
So
Box. Muss nur gucken, dass es nicht so einer ist, der wirklich perfekt den Sticker drauf macht, dann rechnet sich die Box nicht mehr. Aber ja.
Ja. Ja, Wahnsinn.
Ja.
Und kannst du dann wirklich ab 15 Uhr abschalten? Oder
Nee, das kann ich nicht immer. Das ist ja das Problem, was ich lösen möchte. Weil ich das, manchmal klappt es richtig gut, wenn ich so aus von einem für mich gefühlt erfolgreichen Tag rausgehe und ich halt auch weiß, da sind jetzt noch welche, die das machen, aber manchmal ist die Situation da fehlt die Ressource von den Menschen und ich weiß halt, da kommt jetzt noch eine Rückmeldung. Oder es ist gerade eine Produktion, wo jemand noch eine Meldung von mir braucht. Dann nicht. Dann bin ich irgendwie noch da oder ich muss noch mal aufs Handy gucken oder ich kriege dann auch schon mal Feedback so, ja, ich habe versucht, dich zu erreichen, du warst 2 Stunden nicht erreichbar, weil ich es weggelegt habe, weil ich einfach so im Flow war. Aber das ist so das, was ich mir wünsche, dass ich mir noch mehr wünsche, dass ich das einfach so gar nicht mehr beachten muss. Weil ich weiß, es wird schon nichts anbrennen, es kann schon auch später sein. Aber das ist nicht immer der Fall. Also ich gehe auch oft raus und sage, hey, ich bin jetzt voll da, ich kann mich da doch voll drauf einlassen. Und du kannst dich ja dementsprechend auch wieder darauf vorbereiten, indem du halt auf dem Weg zum Kindergarten oder zum Hort halt schon Sachen hörst, die so out of topic sind, einen lustigen Podcast oder eine Meditation.
Ja.
Du kannst dich ja selber darauf hinsteuern, dass du sagst, und jetzt bin ich in einem anderen Thema drin.
Ja, das stimmt. Diese Übergänge, ne, was, glaube ich, auch bei Kindern immer so eklatant ist.
Das brauchen wir auch.
Brauchen wir genauso.
Brauchen wir auch.
Ja. Es ist wirklich so.
Ja.
Und einmal sozusagen, also ich kenne auch ganz viele, die arbeiten wirklich weit entfernt von ihrem von ihrem Wohnort und die finden das super.
Ja.
Weil sie so sagen, wenn ich an dieser Kreuzung vorbeifahre, an dieser Ampel, dann weiß ich, jetzt ist Feierabend. Oder dann weiß ich, jetzt schalte ich in den Work-Modus.
Ja, das ist gut.
Es ist echt interessant, wie so jeder für sich so seine Strategie da auch entwickelt.
Hast oder du auch eine? Machst du einen Übergang?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich sehr oft und sehr viel Podcast auf dem Ohr.
Ja.
Wobei ich mich aktuell eher dazu zwingen muss, mal nichts zu hören, um meine eigenen Gedanken zu hören.
Ja.
Weil Podcast ist auch eine Art von Beschallung.
Ja, so eine Meditation hilft. Kann ich nur empfehlen, weil ich auch richtig, bin ich richtig begeistert von.
Also auch 10 Minuten Meditation.
Genau, das ist ja schon super.
Ja.
Ich fahre total viel Fahrrad, eigentlich ausschließlich. Naja, kann 100%, aber so.
90%. Das ist schön, das geht in Hamburg gut. Ne?
Und das ist gut, das tut richtig gut.
Ja.
Sage ich jetzt
Das kannst du in Berlin nicht machen.
Das tut gut in Berlin. Hey du Penner, geh da von der Seite weg. Wir sind angekommen mit dem Zug hier und dann hatten wir so schwere Koffer und die Rolltreppen haben nicht funktioniert. Ja. Und dann kamen so zwei nette Männer. Ja, sollen wir euch die Koffer tragen? Und meine Tochter, nee. Und
die wollen uns beklauen.
Ja. Und dann sind wir die Treppe runter. Ich so, ja, da muss man sich erst mal gewöhnen, wir sind in Hamburg, hier ist ein bisschen anders. Die waren wirklich nett, die wollten uns wirklich helfen. In Berlin, jemand in dem Outfit so, da hättest du gedacht, die Tasche ist weg.
Geil. Eine Sache habe ich gefunden, die hast du jetzt gar nicht erwähnt, und zwar, dass du und dein Mann, ihr euch um 8.10 Uhr trefft.
Das ist auch Donnerstag.
Donnerstag
ist mein Tag, sage ich dir.
Yeah.
Ja, das ist, sobald alle Kinder abgegeben sind, weil wir wissen halt beide, wir sind in der gleichen Situation. Das ist total cool, weil er gibt gerade seine Großen ab, ich gebe unsere Kleinen ab und das ist alles um 8 Uhr so, ungefähr so. Und deswegen ist dann 8.10 Uhr bis 8.30 Uhr machen wir dann so ein Me-Time-Meeting. Das fällt aber auch schon mal aus, ist auch schon mal ausgefallen, aber es fehlt mir dann richtig, wenn es ausfällt.
Telefonisch oder?
Ja.
Ja, okay.
Ich liebe es, mit ihm zu telefonieren.
Ja.
Ist total cool. Ja, war schon immer so. Schreiben fand ich schon immer schwierig. Also nicht mit ihm, aber generell, wenn du so, wer weiß ich nicht, auch wenn dir irgendwas mal nicht passt. So. Das ist als Pärchen, finde ich, ist es schwierig, sowas per WhatsApp, zumindest bei uns, per WhatsApp irgendwie. Fand ich jetzt gar nicht gut.
Ja, so,
ich glaube, das haben wir zweimal gemacht, dass wir mal gesagt haben, das finde ich jetzt nicht gut. Da viben wir überhaupt nicht.
Ja.
Das funktioniert überhaupt nicht. Aber sobald wir einen Telefonhörer an die Hand nehmen, können wir super viel besprechen. Wir sind total im Thema. Wenn wir beieinander live sind, ich finde es manchmal telefonisch sogar besser.
Ja, interessant.
Ja, also es sei denn, wir sind alleine live. Aber so mit Kindern und sowas, das kann es ja gar
nicht. Dann hat man keinen Fokus und dann
quetscht
schon mal jemand rein.
Wir haben ein Jahr gebraucht, wir haben fast ein Jahr gebraucht, um eine Uhrzeit und eine Lokalität zu finden für dieses Gespräch. Das hat voll lange gedauert. Und es war auch im Zuge einer Paartherapie, die wir hatten, wo wir dieses Meeting eingeführt haben. Tatsächlich. Und wir haben auch echt lange gebraucht, um die richtigen Fragen zu finden.
Habt ihr wiederkehrende Fragen in diesem Meeting? Oder
ist dann so? Es sind immer die gleichen Fragen. Es ist immer, was beschäftigt dich gerade?
Ja.
Was fandest du die letzte Woche schön? Was fandest du traurig? Wo hast du dich mit mir verbunden gefühlt? Und wir haben dann auch noch eingeführt, was fand ich an mir selber cool und was fand ich an mir selber nicht so cool.
Ah ja, okay. Und dann reichen 10 Minuten pro Person.
Mhm. Ja.
Interessant.
Weil du erzählst nur, du kannst noch mal tief nachhaken, aber es wird keine Diskussion geführt. Es ist ein Einchecken, es ist ein Impuls für...
Ja, das ist ein bisschen wie Intervention. Wenn man sich so, ich glaube, Rücken an Rücken...
Mhm.
Da, ich glaube, dass die ursprünglichen Regeln tatsächlich so sind, Rücken an Rücken, noch nicht mal mit Blickkontakt.
Mhm.
Und jeder hat seine Zeit. Man kann auch noch mal tauschen danach.
Mhm.
Aber man geht nicht... Genau, es ist keine Diskussion. Es ist kein...
Nee, es gibt keinen... Aber du hast doch... Gibt's nicht. Gibt's sowieso nicht. Aber es ist schon ein... Wie meinst du das? Das kannst du sagen. Oder kannst du das noch mal näher erklären, was du da meinst?
Okay.
Sowas schon.
Mhm.
Aber das wird keine... Und wenn du merkst, dass einer von beiden anfängt, meistens bin ich dann diejenige, die sagt so, aber das müssen wir dann an einer anderen Zeit. Wir driften gerade ab und sprechen über die Kinder. Oder wir driften gerade ab und machen Planung. Es geht gerade um uns.
Das ist auch wichtig, dass man, weil ich glaube schon, dass einige Pärchen da draußen sich sonntagsabends einmal hinsetzen und die Woche planen.
Ja, richtig.
Aber das ist was anderes.
Ja.
Hier geht es ja irgendwie um eine Gefühlsebene und ums Einchecken.
Genau.
Und nicht um, wer holt sie morgen ab.
Genau.
Ja,
das richtig machen wir.
Gut.
Das machen wir und das habe ich richtig gern. Und dann Donnerstag abends unterwegs sein und dann ist auch schön, dass ich nach Hause komme und wir sind halt zu zweit. So, er schläft ja eigentlich nie ein, wenn ich noch nicht da bin.
Ja.
Und dann weiß ich immer, das ist immer so witzig, komme ich immer nach Hause, gehe ins Wohnzimmer, er liegt immer im Wohnzimmer auf der Couch mit seinem Handy und es ist alles dunkel.
Ja.
So, was ist das für ein Gruselfilm jedes Mal, wenn ich komme?
Ja. Liegt aber schon seit Stunden da.
Wahrscheinlich.
Bloß nicht aufstehen. Jetzt haben wir doch eine ganze Menge über Vereinbarkeit gesprochen. Dabei wollte ich eigentlich Mit dir rede ich auch viel schneller. Merkst du das eigentlich?
Ja, weil ich so schnell bin. Ne? Ja, ihr müsst runterdrehen diesmal. Es gibt ja viele, die den Podcast auf 1,5 drehen. Nee, so runter machen. Ja, 0,3.
Ich habe früher noch viel schneller geredet, aber eigentlich bemühe ich mich immer. Na gut, bei dir bin ich direkt wieder angestachelt. ich wollte mit dir über das Thema glücklich sein versus zufrieden sein sprechen. Weil ich finde das total wichtig und gleichzeitig habe ich bei dir so gedacht, okay, du strebst ja immer nach dem Nächsten. Und ist das was, also du wirkst im Grunde auf mich sehr glücklich, aber kann es sein, dass du, obwohl du glücklich bist, nicht zufrieden bist? Also, dass es nicht genug ist
oder nicht reicht oder sowas? Das ist spannend, dass du es so sagst, weil ich bestrebe eigentlich zufrieden zu sein und nicht, was heißt nicht glücklich, aber ich bestrebe zufrieden zu sein. Ich habe mal ein ganz tolles Buch gelesen, also ein bisschen zurückgespult. Ich war mal bei einem Workshop gewesen und da ist ein älterer Mann auf die Bühne gegangen, was man nicht erwartet hat bei der Art von Veranstaltung. Da waren alles so junge Hüpferchen da und dann kommt er auf einmal auf die Bühne. Und ich habe echt mich selber erwischt, wie ich so dachte, na mal gucken.
Ja.
Alter, war ich, also ganz ehrlich, habe ich das gedacht und dann hat er angefangen zu reden und ich war teilweise so verliebt in das, was er gesagt hat. Das ist ein Schriftsteller, er hat das Buch Schaukeln geschrieben und der ist ein Philosoph.
Ja.
Und danach habe ich dieses ganze Thema Glück und Zufriedenheit nochmal total neu betrachtet, als ich dieses Buch gelesen habe. Weil ich fand ihn so toll, dass ich danach mir das Buch gekauft habe. Es ist ein ganz kleines Buch, es ist so ein kleines Reklamheft, so ein kleines Büchlein. Und erstmal am Anfang des Buches habe ich geweint, weil er hat am Anfang gesagt, dass dieses Buch sehr lange gedauert hat, weil seine Frau gestorben ist. Mhm. Und er war mit seiner Frau oft auf dem Spielplatz schaukeln. Und das war halt, das war irgendwie total traurig, gerade auch wenn man den Menschen einmal live erlebt hat, wie er einfach geredet hat. Und da hat er die ganze Zeit auch über seine Frau geredet. Und danach habe ich das gelesen und war dann so total traurig, dass sie nicht mehr da ist.
Ja.
Und er hat das Leben als Schaukeln beschrieben und das fand ich so schön. Er meinte, du setzt dich auf die Schaukel und dann geht es auf einmal total ab. Es geht hoch, du strampelst immer weiter und dann... Auf einmal verlässt dich die Kraft so ein bisschen, du gehst wieder ein bisschen tiefer. Das nimmt alles so ab, dieses ganze Gefühl der Intensität. Es fühlt sich auch manchmal ein bisschen flauer an, so ein bisschen so, oh, jetzt bin ich unten. Dann bewegt sich auf einmal die Schaukel gar nicht mehr, Stillstand. Und das ganze Leben ist so, es geht immer im Schaukeln, es geht immer im Rhythmus. Und das fand ich irgendwie so toll. Und er hat auch bei der Rede, die er gehalten hat, hat er darüber gesprochen, dass es nicht darum geht, um glücklich zu sein. Es geht darum, zufrieden zu sein im Leben. Weil das Glücklichsein kommt von selber, genauso wie das Unglücklichsein. Das sind immer so eine Peak-Momente, die du hast. Und jemand, der ständig versucht, glücklich zu sein, wird stetig unglücklich sein, weil es ist nicht möglich, die ganze Zeit so zu schaukeln. Das geht nicht. Du kannst dieses Gefühl nicht beibehalten. Ich glaube, wer das kennt, doll zu schaukeln, weiß, dass es nur am Anfang so krass ist und dann nachlässt. Ja. Und irgendwann wird es langweilig. Und dann hörst du irgendwie auf zu schaukeln und denkst, na, was ist denn das hier? So, oder?
Ja.
Was ist denn hier los? Und ich fand, da war so viel Tiefe und Wahrhaftigkeit dahinter, dass er mich irgendwie so wachgerüttelt hat. Und deswegen, ich bin einfach ein ehrgeiziger Typ und deswegen will ich immer mehr und denke mir, es geht immer alles noch besser. Und ich glaube, dass diese Eigenschaft dazu geführt hat, dass ich heute da stehe, wo ich bin und dass ich Sachen so angehe. Ich bin mir aber dem sehr bewusst, gerade auch sehr bewusst in meiner Kindererziehung, ne, weil das was sehr Gefühlvolles ist. Dass ich das da nicht sein möchte, dass ich da entscheide, im Moment hier und jetzt zu sein und das so anzunehmen, wie es ist, um mit dem zufrieden zu sein, was hier da ist, weil was wäre ich sonst für eine Mutter? Na, das Kind kannst du noch ein bisschen optimieren. Das Kind aber daneben an, das ist viel cooler, das ist besser als mein Kind. Ne, diese Eigenschaft ist im Business cool, aber ich finde, im Zwischenmenschlichen hat die nicht so viel verloren. Und das musst du aber auch lernen, wenn du so drauf bist wie ich. Das ist ein Lernprozess. Aber ich bin sehr reflektiert. Also ich bin mit dem sehr bewusst. Und ich bin eigentlich, sage ich gern, dass ich zufrieden bin, weil ich dieses Glück und Unglück auch spüre. Ich spüre gerade, das ist mir zu viel mit Klapp. Ich möchte da mehr Leichtigkeit drin haben. Oder ich habe damals auch gespürt, das ist mir zu viel in meiner Erziehung. Ich merke, dass ich viel zu schnell innerlich explodiere, auch wenn ich äußerlich ruhig bleibe. Ich möchte aber authentisch sein. Ich möchte so, wie ich innen bin, auch außen sein. Und dann auch, bin ich ganz reflektiert dran und habe gesagt, okay, dann hole ich mir Hilfe.
Ja.
Weil mir es total wichtig ist, dass meine Kinder, wenn sie groß sind, sagen, Mama, wollen wir zusammen in Urlaub fahren.
Ja.
Das ist so mein Ziel.
Das heißt, der Antrieb ist nicht Unzufriedenheit, sondern der Antrieb ist Ehrgeiz. Auf beruflicher Ebene.
Ja, auf beruflicher Ebene,
genau. Okay, verstehe.
Ja. Genau. Aber mein oberstes Ziel ist immer, Spaß zu haben, Leichtigkeit, und Erfolge zu feiern trotzdem. Also Erfolge finde ich cool. Und ehrgeizig kannst du auch sein im privaten Spiel. Ich bin auch, wenn ich so mit der Familie was spiele, muss ich echt zusammenreißen, dass ich meine Tochter auch gewinnen lasse. Das fällt mir voll schwer.
Das bist ja so ein Energiebündel, ne? Und du bist immer, dein Akku ist immer also in der Regel 10 von 10 geladen. Mhm. Und das ist ja auch hilfreich, wenn man so viele Projekte anstößt und so viele Bälle in der Hand hält. Mhm. Gibt es denn auch mal das Problem, dass du deine Grenzen nicht wahrst, sondern über sie hinausgehst, aufgrund dieses Ehrgeizes auch? Also, dass du dich übernimmst? Mhm.
Ich glaube, das ist so ein, ich würde jetzt sagen gerade, dass es so ist, aber ne, vielleicht zu dir meinte, ja, Klepp ist halt gerade, da braucht man viel mehr Zeit für, da würde ich gerne entweder mehr Zeit für haben oder halt jemand, der es macht. Sowas, ich glaube, es ist so wie so ein, ich merke, dass es so ein Dauerzug gerade ist, also dass es dauerhaft ist, dass viel ist und da werde ich schon hellhörig. Also da merke ich gerade, oh, Obacht.
Ja.
Auch wenn ich in der Übergabephase schon in mir drinne bin, dann kommt es ja erst recht raus. Ja. Ah, du hast gemerkt, dass es zu viel sein könnte. Ansonsten, wenn es so Peakzeiten sind, bestes Beispiel ist ja die Online-Eventbox, die ich damals hochschwanger in 3 Tagen, dieses Mega-Ding, was ich gegründet habe. Ey, das war eigentlich der pure Stress, aber so positiv, dass es das Abenteuer meines Berufslebens war. Es war so geil einfach. Ich kann euch so viele lustige Geschichten davon erzählen, einfach weil es weil da einfach ganz viele Menschen etwas zusammen geschaffen haben. Also das war das krasseste Team-Event überhaupt, waren 21.000 Boxen zu packen in 3 Wochen. Weil die Leute gesagt haben, weil gesagt wurde, hey, November 21 war das, hey, es gibt doch keine Live-Events. Alle Firmen hatten schon ihre ganzen Live-Events geplant und dann kam der nächste Lockdown. Und dann hat unser Telefon nicht mehr stillgestanden. Alle 2 Minuten hat das Telefon der Online-Eventbox geklingelt, weil alle möglichen Konzerne und Firmen bei uns Boxen bestellen wollten, weil dadurch, dass ich die Online-Eventbox.de gesichert hatte, brauchten wir kein SEO und kein SEA. Wir waren einfach immer oben, überall. Das war einfach ein glücklicher Zeitpunkt. Zu einer guten Gründung gehört ja auch eine richtige große Portion Glück, dass man am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist und irgendwann kommt das Produkt und die Person. Aber so Platz 3, 4 irgendwas. Aber das war enorm. Da hätten viele gesagt, Alter, ich kann das nicht, so ein Stress. Aber das war mega.
Genau, und das finde ich so bemerkenswert bei dir, dass du dann nicht sagst, oh Gott, ich bin überfordert, das schaffen wir nicht, sondern du immer denkst, okay, das brauchen Leute. Ich brauche Leute, aber du hast immer das Gefühl, mein Netzwerk ist groß genug.
Ja.
Wenn sich das zahlt, kann ich auch die Leute entsprechend bezahlen und dann helfen sie mir auch wirklich.
Ja.
Und dass du da nicht sozusagen, nicht in Panik verfällst, weißt du?
Nee, das liebe ich. Ich liebe das, wenn irgendjemand mir mit irgendeinem Fragezeichen kommt, dass ich dann habe ich auch irgendwie immer eine Antwort. Also ich kann dir gar nicht sagen, ob ich jemals schon zu jemandem gesagt habe, nee, das geht nicht, weil es wirklich nicht geht. Ich würde es eher sagen, weil ich mir denke, es lohnt sich nicht. Also jetzt so ein Aufwand für 30 Euro oder was, weißt du, so, dass man dann eher sagt so, nee, komm, das lohnt sich nicht. Dass ich da eher sage, nein.
Und in deiner Mutterschaft, kommst du da irgendwo an deine Grenzen oder Kapazitäts...
Ja, Mutterschaft auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir Hilfe gesucht, weil ich merke, dass ich, das ist jetzt, zum Beispiel, gutes Beispiel, jetzt zum Beispiel gerade merke ich ja, oh, es ist gerade viel, jetzt geht auch das Hauptgeschäft gerade los. Und dann bin ich, wenn ich zusätzlich mit der Urlaubsplanung, ist ja für viele total toll, in Urlaub zu fahren, aber viele Eltern wissen auch, das ist total stressig, weil ich habe bis vor ein paar Jahren noch für 4 Kinder gepackt. Ja, also jetzt packe ich ja nur noch für 2 Kinder und für mich. Und rate mal, wer immer nicht genug T-Shirts und Hosen mit hat und Schlüpfer. Ich bin das. So, ich bin es. Am Ende vergesse ich bei mir ordentlich zu packen. Aber ich finde es gerade super stressig, Ferienzeit, Arbeiten, Schließzeiten und noch Urlaub. Alles zusammen. Das finde ich gerade super stressig. Und dann merke ich, dass ich meinen Kindern gegenüber ungeduldiger bin. Mhm. Und das ist für mich schon an die Grenzen stoßen, weil die können nichts dafür. Ich bin in meiner Mutterposition. Sie sind nicht dafür zuständig, dass ich meine Sachen gewuppt kriege. Und das sind so Momente, wo ich merke, da bin ich schon über die Grenze gegangen, wenn ich dann halt irgendwie sage, weiß nicht, was sage ich denn dann? Das ist mir ein gutes Beispiel. Finden ganz alle andere vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ich sage, ich kann das nicht alles gleichzeitig machen, ich mache jetzt erst das und dann das. Oder schaffst du es jetzt bitte, dir das alleine zu machen? Also die Art und Weise, wie ich das sage, mag ich schon nicht an mir.
Ja. Weil du einen anderen Anspruch an dich selber hast.
Ja, total.
Ja.
Und wie ich viele Vorbildfreundinnen, Mamas auch habe, wo ich dann sage, ich will das auch so sagen. Ist vielleicht nicht authentisch, könnte ich mir vorstellen, deswegen wird es wahrscheinlich nie meine Sprache werden. Aber zumindest, dass ich authentischer bin, wenn ich was sage. Ja. So. Dass ich dann sage, oh, ey, ich bin total gerade gestresst, voll doof, ich ärgere mich voll, ich bin gerade irgendwie voll blöd, wie ich rede. Mag ich selber nicht. Das sage ich aber danach.
Ja.
Und dann sagt meine Tochter auch zu mir so, ja, ich bin auch voll genervt, weil du so genervt bist. Ich so, ja genau, ist richtig doof, ey. So, dann reden wir so drüber beide und können auch ganz ehrlich miteinander sein. Das mag ich ja dann auch wieder, sie ist ja auch schon 8. Dass wir da so schön drüber reden können, dass sie es mittlerweile weiß, so, dass ich immer es gut meine und wenn ich so drauf bin, dass ich irgendwas habe. Oder ich sage ihr dann auch schon, ich habe meine Tage. Und dann, ich merke das schon. Also, dass du dann einfach so ein Wording miteinander hast, das mag ich schon sehr.
Voll schön.
Ja.
Boah, da war hier eine ganze Menge in der Box drin, würde ich sagen. Es macht mir ein großes Vergnügen, mit dir darüber zu reden. Von A bis Z. Schön, dass du extra hergekommen bist.
Ja, für dich. Ich komme nur für dich nach Hamburg, ey. Ja, und nicht mal für meinen Steuerberater, der hier ist.
Stimmt, warum ist er eigentlich in Hamburg und nicht in Berlin?
Willst du es wirklich wissen?
Ja, bitte, bitte.
Also, ich hatte 9 Jahre lang ein Hop-on-Hop-off mit einem Steuerberater. Ich habe ihn kennengelernt, der war Türsteher. Und dann ist er in unserem Hop-on-Hop-off-Beziehungsmodus ist er zum Steuerberater geworden. Und er hat dann festgestellt, dass es ihm in Hamburg besser geht als in Berlin. Also ist er nach Hamburg gezogen. Und dann war ich hier deren erstes Mandat sozusagen, weil ich meine Firma brauchte einen Steuerberater. Er hat seinen Grad gemacht und dann war ich bei ihm. Dann haben wir uns getrennt und wir haben halt viel Streit gehabt in unserer Beziehung und deswegen in der Beziehung schon entschieden, dass ich mein Mandat zu seinem Partner gebe. Und das hat die halt in einer Steuerkanzlei zusammen. Und so ist es jetzt. Ich bin immer noch bei ihm. Er hat mittlerweile eine Eigenkanzlei in Berlin gegründet und ich bin bei seinem Ex-Partner geblieben.
Ich glaube mich drüber. Genau das liebe ich an dir. Alles ist eine Geschichte. Ja. Sag doch nochmal, wo man dich findet, was man bei dir alles kriegen kann.
Also man kann mich auf LinkedIn, Instagram und TikTok finden unter meinem Namen. Man kann meinen Podcast hören, einfach anfangen heißt er, für alle, die auch gerne Mut aufbringen möchten oder einfach Sachen starten möchten. Da kann man mich finden auf Instagram gibt es eine eigene Seite, es gibt bei YouTube eine, man kann mich bei allen gängigen Podcast-Formaten finden dort. Und genau, die TikToks dazu sind auch bei Eileen Liebig drin, von einfach anfangen. Ich glaube, ich habe
Und wenn
alles
jemand
gesagt.
Sich berufen fühlt, bei Clap Geschäftsführung zu übernehmen, dann soll er sich bitte melden.
Genau. Erstmal sendaclap.com checken, was wir da machen.
Genau,
das heißt wie Englisch, schick Applaus, sendaclap, schick einen Applaus. Und ja, klar, auf jeden Fall.
Cool, ja. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Immer
Ciao.
Wieder gern.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein bisschen Liebe da. Abonniert den Podcast dort, wo ihr ihn hört. Bewertet ihn unbedingt, ganz wichtig. Folgt unserem neuen Instagram-Kanal, echtemamas.ehrlichgesagt. Da wollen wir nämlich ganz separat für diesen Podcast ein bisschen Fahrt aufnehmen und kommentiert und liked, was das Zeug hält. Wünscht euch Gäste und Gästinnen, die uns durchs Schlüsselloch gucken und auch hören lassen sollen. Und teilt in eure Stories, wie und wo und wann ihr diese Folge hört und ob sie euch gefallen hat. Und nicht vergessen, verlinkt uns natürlich. Das würde mich total freuen. Bis nächste Woche bei Ehrlich gesagt, eure Nora.